Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Noch ist Urlaubszeit und damit auch Reisezeit. Die Flughäfen sind überfüllt, der Stress ist groß und da kann man natürlich auch schon mal was vergessen. Also zum Beispiel die Abflugzeit oder die Sitzplatznummer im Flieger oder ähnliches.
Frag doch das BKA, könnte man da jetzt salopp sagen. Die können da bestimmt weiterhelfen und das klingt wie ein schlechter Scherz, aber es hat einen ernsten Kern, denn das deutsche Fluggastdatengesetz sieht jetzt vor, dass die vielen, vielen Personendaten, die beim Fliegen ins Ausland anfallen, gespeichert und eben ans BKA geschickt werden. Dienen soll das der Terrorismusbekämpfung? Ist es aber nicht tatsächlich vielleicht ein schwerwiegender Grundrechtseingriff? Das fragen wir in dieser Sendung, zu der Sie Markus Richter
und Vera Lenz herzlich begrüßen. Außerdem geht es natürlich um die Gamescom. Markus, du warst da und wirst uns berichten von neuen Visionen zu Mensch-Maschinen-Schnittstellen und über die Debatte um das Hakenkreuz-Symbol, das ja neuerdings in Spielen gezeigt werden darf.
Und Netzmusik gibt es natürlich auch wieder, also Stücke, die Sie sich kostenfrei im Netz runterladen können. Los geht's mit orchestralem Indie-Pop aus Australien. Tom Woodward, The Faraway Tree.
Breitband-Topic.
Vor 2 Jahren hat die Europäische Union eine Richtlinie erlassen, die Flugunternehmen dazu zwingt, Informationen über ihre Passagiere an Behörden zu melden. Bis Ende dieses Jahres soll das Gesetz in den Mitgliedstaaten implementiert sein und Ziel soll es sein, Terrorismus und schwere Kriminalität zu bekämpfen.
Ja, und wie bei EU-Richtlinien üblich, müssen diese erste nationale Gesetze gegossen werden, um zu wirken. Das ist europaweit geschehen. Auch Deutschland hat ein Fluggastdatengesetz beschlossen. Und dieses Gesetz führt zu einer flächendeckenden Registrierung von Passagieren auf Auslandsflügen. Wie es genau funktioniert, das fasst Philipp Banse für uns zusammen.
Es beginnt schon beim Kauf eines Tickets für einen Flug von Deutschland ins Ausland oder vom Ausland nach Deutschland. Egal, ob online, beim Reisebüro oder direkt bei der Airline.
Die sind verpflichtet, deine Daten zu dem Flug an die Fluggastdatenzentralstelle zu übermitteln. Im Falle Deutschlands ist es das Bundeskriminalamt.
Sagt Matthias Monroy, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei einem Bundestagsabgeordneten der Linkspartei und Autor. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte auf Anfrage, die Fluggastdatenzentralstelle beim Bundeskriminalamt werde gerade getestet, solle aber voraussichtlich noch bis Ende September den Betrieb aufnehmen. Dann landen beim BKA automatisiert nicht nur Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummern, Zahlungsinformationen und Rechnungsadressen aller Menschen, die ins Ausland fliegen oder von dort kommen.
In welchem Reisebüro ich gekauft habe, wer der Sachbearbeiter gewesen ist, wenn ich es im Internet gekauft habe, die IP-Adresse beispielsweise oder auch der Doktortitel, wo ich sitze, ob ich meine Reisehistorie, meinen Reiseverlauf nochmal geändert habe. Flugnummern natürlich, ein ganzes Set eigentlich an Daten.
Etwa auch Einträge in Vielfliegerprogramme sowie die Namen aller Mitreisenden, Gepäckangaben und den Reisestatus. Hat der Reisende eingecheckt? Hat er das Flugzeug betreten? Rund 60 Informationen zu Auslandspassagieren werden so automatisiert ans BKA geliefert und zwar zweimal. Einmal ein bis zwei Tage vor dem Abflug und einmal, wenn das Boarding abgeschlossen ist. Das BKA darf dann in diesen Fluggastdaten nach Menschen suchen, die wahrscheinlich eine schwere oder terroristische Straftat begangen haben oder eine solche Straftat innerhalb eines übersehbaren Zeitraums begehen werden. Dazu darf das BKA die Passagierdaten mit anderen Datenbanken, wie etwa Fahndungsdatenbanken, abgleichen. Das BKA darf aber in den Passagierdaten auch nach Mustern suchen.
Zu einem Muster kann gehören Personen, die aus einem bestimmten Land kommen oder von einem bestimmten Land fliegen oder dorthin fliegen. Die können zum Beispiel einer verstärkten Beobachtung unterworfen werden. Wenn Sie das Ticket im bestimmten Reisebüro gekauft haben, was vielleicht vorher schon mal aufgefallen ist oder bei dem Sachbearbeiter, dann steigt natürlich das Risiko.
Wer in so ein Muster fällt, muss mit Ermittlungen und Polizeibesuch rechnen. Passagierdaten, die es erlauben, einzelne Menschen zu identifizieren, wie Name, Adresse, Zahlungsinformationen, diese Daten werden nach einem halben Jahr depersonalisiert. Aber diese Depersonalisierung kann wieder rückgängig gemacht werden, etwa wenn ein Richter das erlaubt. Gelöscht werden die Fluggastdaten nach 5 Jahren. Allerdings können die Passagierdaten an allerlei Behörden im In- und Ausland weitergegeben werden und da gelten dann die Löschfristen dieser Behörden, die weit länger sein können als 5 Jahre. Wer mit ein paar Leuten und reichlich Gepäck völlig unbemerkt nach Deutschland fliegen will, kann sich ein privates Flugzeug besorgen. Private Kleinflugzeuge wie eine Piper oder eine Cessna müssen nämlich nichts ans BKA melden und können auf beliebigen Kleinstflughäfen in Deutschland landen. Deren Tower muss zwar Bundespolizei und Zoll Bescheid geben, erklärt Frank Buckenhofer, Zollexperte bei der Gewerkschaft der Polizei, aber in der Praxis gelte auf deutschen Kleinstflughäfen.
Also es wird dort eher nicht kontrolliert.
Das sei keine Sicherheitslücke, sagt ein Sprecher des Bundesinnenministeriums auf Anfrage. Wenn finanzkräftige Kriminelle sich der Strafverfolgung entziehen wollten, wählten sie eher kommerzielle Taxiflüge und die müssten Passagiere ans BKA melden.
Philipp Banse über das deutsche Fluggastdatengesetz. Das Prinzip dahinter steht übrigens international unter dem Namen Passenger Name Record. Ja, und wir haben es gehört, Ende September soll es losgehen mit der Speicherung der Daten beim Bundeskriminalamt.
Und da laufen dann Unmengen von Informationen auf und man fragt sich schon, ist das wirklich rechtens? Weil es erinnert ja zumindest ganz stark auch an die Vorratsdatenspeicherung, bei der ja auch erstmal ohne jeden Verdacht viele persönliche Daten gespeichert wurden.
Wir haben darüber mit Peter Schaar gesprochen, dem ehemaligen Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, jetzt Vorsitzender der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz. Und als erstes haben wir ihn gefragt, haben wir jetzt eine Vorratsdatenspeicherung light?
Ich finde, das ist nicht das richtige Wort. Es ist ja sogar eine längerfristige Speicherung als bei der eigentlichen Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikationsdaten. Da werden ja die Daten nur 3 Monate gespeichert. Hier geht es darum, dass die Daten der Flugpassagiere, und zwar en Detail, 5 Jahre lang gespeichert bleiben. Also insofern geht es sogar weit über das hinaus, was da im Bereich der Telekommunikation geschieht und was ja auch verfassungsrechtliche Zweifel aufwirft.
Rund 60 Informationen zu Auslandspassagieren werden automatisiert an das BKA übermittelt. Welche Art von Profilen können denn da erstellt werden?
Also ich würde erst mal sagen, es sind ja nicht nur Ausländer, die da betroffen sind, also diejenigen, die nach Deutschland reinfliegen, sondern auch wir, wenn wir ins Ausland fliegen. Also insofern geht es ja um alle Menschen, die ein Flugzeug benutzen und dabei eine Außengrenze überschreiten. Also die reinen Binnenflüge sind noch ausgenommen, aber die Dynamik geht dahin natürlich, die dann auch mit einzubeziehen. Die Forderungen liegen ja auf dem Tisch und es ist naheliegend, dass das dann auch noch geschieht. Also Profile können gebildet werden, natürlich nicht nur alleine aufgrund dieser Flugbewegungsdaten und der sonstigen Passagierinformationen, sondern insbesondere auch dadurch, dass diese Informationen mit anderen Daten aus anderen Datenbanken verknüpft werden. Welcher Art diese Muster sein sollen, die da erkannt werden, das ist völlig unbekannt. Und da dürfen die Polizeibehörden auch probieren. Ne? Das sieht das Gesetz ausdrücklich vor. Sie sollen praktisch einfach mal versuchen, was da vielleicht zu entsprechenden Mustern beiträgt. Und dann werden diese Muster dauerhaft dann abgefragt. Also es ist so etwas wie eine permanente Rasterfahndung, um immer mehr Informationen miteinander zu verknüpfen und daraus Schlüsse zu ziehen. Sicherlich erstmal im Sinne der Verhinderung von Terrorismus, aber das bleibt dabei natürlich nicht stehen.
Welche Missbrauchsgefahren sehen Sie? Inwieweit könnten Grundrechte dabei verletzt werden?
Also es ist ein Grundrechtseingriff. Daran besteht gar kein Zweifel. Immer wenn staatliche Stellen personenbezogene Daten noch dazu in diesem Umfang erheben, die für ganz andere Zwecke erhoben werden, dann ist das ein Eingriff in unsere Grundrechtsordnung. Und da muss es eine ganz strenge Prüfung geben, ist das Ganze verhältnismäßig? Und da habe ich meine Zweifel.
Genau, denn wir haben ja schon ein anderes Beispiel erlebt. Es sollte ja ein Fluggastabkommen geben mit Kanada. Das wurde ja kassiert dann wieder vom Europäischen Gerichtshof, die gesagt haben, dass die Daten, die da gespeichert werden sollen, nicht auf das Notwendige beschränkt gewesen waren. Könnte Ähnliches auch den jetzigen Plänen widerfahren?
Also diese Datenspeicherung durch das BKA beruht ja auf einer europäischen Richtlinie. Insofern ist es absehbar, dass auch diese Richtlinie vor dem Europäischen Gerichtshof landet, genauso wie dieses Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht angefochten wird. Und da erwarte ich schon, dass wenn die Gerichte bei ihrer Linie bleiben, sie diese Regelung nicht einfach durchwinken werden, sondern sie beanstanden, vielleicht sogar annullieren.
Denn Sie sagten ja schon eingangs, es ist mehr als die Vorratsspeicherung light. Es ist eine dauerhafte Speicherung von Daten und die Vorratsdatenspeicherung ist ja schon kassiert worden.
Genau so ist es. Das zentrale Argument, das der Europäische Gerichtshof hier angeführt hat, ist, dass diese Vorratsdatenspeicherung sich nicht beschränkt auf diejenigen, die wirklich verdächtig sind, wo es schon, sag ich mal, Anfangsanhaltspunkte gibt, dass sie möglicherweise Straftaten begehen werden oder begangen haben, sondern dass die Daten von uns allen gespeichert werden. Und ein zweiter Aspekt kommt hinzu, das hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zur Vorratsdatenspeicherung gesagt. Man darf nicht nur die einzelne Überwachungsmaßnahme sehen, sondern man muss so etwas wie eine Gesamtrechnung aufstellen. Und da kommt eben die Vorratsdatenspeicherung bei der Telekommunikation zur Videoüberwachung. Und jetzt kommt nochmal obendrauf die Fluggastdatenspeicherung. Das heißt, dieses Überwachungsnetz wird immer engmaschiger. Umso intensiver ist der Grundrechtseingriff und umso strenger ist das zu beurteilen. Und ich gehe davon aus, dass die Gerichte das auch sehr gründlich prüfen werden. Und ich hoffe, dass sie das dann nicht so passieren lassen.
Wobei die eigentliche Vorratsdatenspeicherung gibt es ja erstmal nicht mehr in Deutschland, oder?
Naja, das Gesetz gibt es, sein Vollzug ist ausgesetzt. Was daraus wird, das muss man sehen. Der Deutsche Bundestag hat sich ja im Grunde nicht an die Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs gehalten. Das war ja dann der Grund für ein Verwaltungsgericht zu sagen, nein, dieses Gesetz, das kann man nicht umsetzen. Da kann man nicht, obwohl der Europäische Gerichtshof so entschieden hat, so tun, als wäre da nichts. Und gleichwohl, wie gesagt, man muss das insgesamt sehen und dass es immer mehr Überwachung gibt. Denken Sie auch an die Polizeigesetze, die ja sehr intensiv gerade in den Bundesländern diskutiert werden, die auch neue Überwachungsbefugnisse schaffen, ohne dass Straftaten vorliegen. Also da denke ich, da wird schon eine Grenze überschritten.
Ich möchte noch mal kurz den Blick nach Europa weiten. Auch Länder wie Ungarn oder Polen zum Beispiel, die ein anderes Demokratieverständnis haben als zum Beispiel wir hier in Deutschland und auch autokratisch geführt werden, verwenden ja dann auch dieses System. Inwieweit kann das ausgenutzt werden, um politisch missliebige Personen zu verfolgen und ganz unauffällig aus dem Verkehr zu ziehen?
Also ich will jetzt den genannten Staaten das nicht unterstellen, aber je stärker die Rechtsstaatlichkeit begrenzt wird, je stärker in die unabhängige Gerichtsbarkeit eingegriffen wird, desto größer ist natürlich die Gefahr, dass diese Maßnahmen dann auch zu völlig anderen Zwecken verwendet werden. Und ich finde, wir müssen auch über Europa hinausschauen. Und China fordert entsprechende Daten jetzt auch von anderen Staaten, wenn Flugzeuge dorthin fliegen. Und China ist nun absolut kein Rechtsstaat. Da gibt es Hunderttausende politische Gefangene, Menschen, die aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder bestimmter unliebsamer Aktivitäten benachteiligt werden. Es gibt keine unabhängige Justiz. Und mit welchem Argument wollen wir jetzt diesen Staaten diese Daten verweigern, wenn wir sie selbst einfordern?
Es gibt auch Kritik an der Software, die von IBM stammt. Kritiker wie etwa Algorithm Watch sagen, deren Produkte seien nicht so gut. Aufgrund mangelnder Expertise teilen Sie diese Kritik?
Naja, ein zentraler Kritikpunkt ist ja, dass man nicht ganz genau weiß, wie es funktioniert. Nicht? Und insofern kann ich dazu auch wenig sagen. Aber eines ist klar, wenn da Software, die auch so der sogenannten künstlichen Intelligenz zugerechnet wird, eingesetzt wird, um solche Muster zu erkennen, gefährliche Muster, dann muss sehr klar sein, was sind eigentlich die Kriterien. Und in diesem Punkt ist eigentlich das deutsche Gesetz ziemlich klar. Da sagt es, es muss dieser Nachweis geführt werden, dass diese Muster, die dann dauerhaft verwendet werden, auch tatsächlich zur Aufdeckung schwerer Straftaten dienen. Und insofern müssen dann die Karten auf den Tisch gelegt werden. Inwieweit das schon geschehen ist, kann ich nicht sagen. Da bin ich ja, habe ich nicht den entsprechenden Einblick.
Nun gibt es ja dennoch ein berechtigtes Interesse an der Bekämpfung von Terroranschlägen beispielsweise. Natürlich möchte man Kriminelle aus dem Verkehr ziehen. Welches wären denn geeignetere Maßnahmen?
Naja, also das ist ja nicht so, dass wir jetzt bei null anfangen. Alleine in den letzten 5 Jahren sind ja Dutzende Gesetze verschärft worden, sind zusätzliche Überwachungsbefugnisse eingeführt worden. Aber der Nachweis, dass das wirklich funktioniert, dass damit wirklich eine effektive Terrorbekämpfung stattfindet, der wird ja gar nicht erbracht, sondern es wird einfach aufgesattelt. Denken Sie an den jetzt 2 Jahre zurückliegenden Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt. Die Polizei hatte alle Informationen, die Geheimdienste waren involviert, sie hatten auch viele Informationen. Und sie haben die einfach falsch bewertet. Ne? Also insofern muss man sagen, mehr Überwachung führt nicht automatisch zu mehr Sicherheit. Mehr Überwachung kostet erstmal sehr viel mehr Geld. Es greift in unsere Grundrechtsordnung ein. Und mehr Überwachung ist dann manchmal ein politisches Alibi dafür, dass man sich mit den Ursachen, die zu solchen Gefährdungen führen, nicht ernsthaft auseinandersetzt.
Sagt der ehemalige Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationssicherheit Peter Schaar. Wir danken für das Gespräch.
Musik von Fog Lake. Dahinter verbirgt sich der kanadische Singer-Songwriter Alan Powell. Und dieses Stück Goldmine stammt von seinem Album Captain, das schon im Juli erschienen ist. Thank you.
Nicht nur Überwachung, auch die Digitalpolitik der Bundesregierung hat uns schon öfter hier bei Breitband beschäftigt. Genauer gesagt die Gremien und Institutionen, die die Digitalisierung in Deutschland voranbringen sollen.
Und auch das klingt wie eine Geschichte, die immer, immer wieder passiert. Im Frühjahr 2010 war es vor 8 Jahren, da war es ein großes Thema hier bei uns in der Sendung, die Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft. Und man fragte sich damals, was kann sie, was wird sie bewegen? Und 3 Jahre später hat sie dann ihre Arbeit mit vielen guten Vorschlägen eingestellt und man hat so ein bisschen das Gefühl, viele kluge Leute sind da unterwegs gewesen, auch damals schon, aber mit der Digitalisierung geht es trotzdem nur so, sagen wir mal, mäßig voran.
Genau, und nun wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Es gibt einen weiteren Anlauf mit einer neuen Institution. Ein Digitalrat soll jetzt die Bundesregierung beraten, wie der Name schon sagt. 10 Expertinnen und Experten sind da drin. Bekannte wie Viktor Mayer-Schönberger von der Harvard-Universität hatten wir hier auch schon bei Breitband interviewt. Oder Beth Simone Novick, die für Präsident Obama gearbeitet hat. Oder der KI-Unternehmer Chris Boos. Klingt gut, doch kann der Digitalrat wirklich die Wende in der Digitalpolitik bringen? Unser Kollege Falk Steiner sieht zumindest eine Chance, wenn er die denn bekommt.
Es gibt kein Erkenntnisproblem in weiten Teilen der Digitalpolitik, sondern ein Entscheidungs- und Umsetzungsdefizit. Ob Breitbandversorgung, wirklich freies WLAN, Digitalisierung der Schulen, der Förderung digitaler Wirtschaft, hier geht es nicht um das Ob, sondern höchstens um das Wie. Und in fast allen Feldern wird auch schon, und das teilweise seit Jahren, experimentiert mit durchwachsenem, oft unbefriedigendem Erfolg. Es fehlt nur zu oft der Mut, konsequent für die digitale Entwicklung ein- und aufzutreten. Hier könnte der Rat Hilfestellung leisten, Entscheidungsbedarfe identifizieren und gegebenenfalls sogar öffentlich begründen helfen. Doch es gibt auch viele Digitalthemen, bei denen die Probleme bis heute höchstens umrissen, oftmals nur andiskutiert und auf die Frage der politischen Handlungsnotwendigkeiten hin kaum wirklich geprüft sind. Es fehlt an kohärenter Herangehensweise, an die großen Phänomene, es fehlt an einer Strategie, die jetzt allerdings kommen soll. Bei all dem könnte der Digitalrat der Bundesregierung vielleicht etwas leisten. Allein, man weiß es nicht, denn er ist neu. Der Rat wird sich beweisen müssen. In dieser kurzen Legislaturperiode wird einiges im Bereich Digitales entschieden werden müssen. Es ist an der Bundesregierung, von den Mitgliedern Expertise abzufordern, und es ist an den Mitgliedern des Rates, sich selbst aktiv einzubringen, der Regierung bei besonders unsinnigen Vorhaben auch einmal ein Stoppschild zu zeigen, bevor dies eine empörte Öffentlichkeit tun muss. Er wird auch zeigen müssen, dass er die besondere Rolle der Digitalpolitik als Querschnitts- und Vielebenenthema durchdringt und berücksichtigt. Es gibt nicht viele Politikfelder, in denen von EU bis Kommune fast alle Ebenen wesentliche Rollen spielen, ob bei der Frage von offenem digitalen Regierungshandeln und der zur Verfügungstellung von offenen Daten für die Allgemeinheit oder beim Breitbandausbau und dessen Förderbedingungen. Da ist es gut, dass der Rat internationaler besetzt ist, als es sonst bei Beratungsgremien der Bundesregierung üblich ist, denn woanders ist vieles möglich, was in Deutschland nicht funktioniert. Dabei kommt es am Ende vor allem nicht auf die Ratgeber, sondern auf die Ratsucher an. Wenn die Exekutive sich selbst genügt, wenn die Ministerien mit ihren jeweiligen eigenen Fachgremien sich selbst für ausreichend digital gebildet erklären, dann wird er wenig Chancen haben, Einfluss auf die tatsächliche Digitalpolitik zu nehmen. Aber Scheitern, das gehört zur digitalen Welt eben auch dazu. Und in vielen Fällen lässt sich ja auch daraus etwas lernen.
Verhalten optimistische Worte von Falk Steiner in seinem Kommentar zum Digitalrat der Bundesregierung. Der ist am Mittwoch eingesetzt worden und wir behalten das im Auge.
Zum Motto Scheitern gibt es jetzt noch ein bisschen Netzmusik. Der Musik von Audrey Vixen, einer Produzentin aus Melbourne. Ihr Motto lautet nämlich Music for the Doom Generation. Na, mal gucken, wie weit es mit Untergang geht. Audrey Vixen, Then We Collide.
Today, don't wanna wait, don't wanna stay here. pressure beats my heart, as does my blood against my skin. I reflected some today, I go away and leave my ground here. I wanna feel you, so just stay. Don't go away and hear me say, baby, don't go, baby, don't go, baby, baby, don't go, baby, don't go, stay. Baby, don't go, baby, don't go, baby, baby, don't go, baby, don't go, stay there.
Breitband, Medien und Meinungen.
Heute von und mit Azadeh Peschman. Hallo, guten Tag.
Hallo.
Hallo.
Twitter wird in Deutschland von vielen Journalisten und Politikern genutzt. Es ist der Ort, an dem Debatten angestoßen werden, heißt es zumindest. Und auch bei Breitband berichten wir dann darüber, wie zuletzt über den Hashtag MeToo zum Beispiel. Aber wie repräsentativ ist denn das eigentlich, was dort geschrieben wird?
Wir dürfen auf jeden Fall nicht den Fehler machen, zu denken, dass das, was auf Twitter passiert und wer sich dort äußert, auch wirklich repräsentativ wäre. Eine Orientierung an den Meinungen und Trends auf Twitter, gerade durch Journalisten und Politiker, könne zu einer verzerrten Wahrnehmung bezüglich der Relevanz von Themen und Stimmungsbildern führen, die nicht zwingend der Gesamtbevölkerung entsprechen. Davor warnt der Autor der Studie, Sascha Hölig, vom Hans-Bredow-Institut für Medienforschung in Hamburg. Der durchschnittliche Twitter-Nutzer ist laut der Studie männlich, weist tendenziell narzisstische Züge auf und ist extrovertierter und weniger ängstlich als Menschen, die nicht twittern.
Ja, wobei, Azadeh, dass Twitter-Nutzer nicht meinungsscheu sind, das ist ja jetzt nun nicht wirklich überraschend.
Das stimmt. Dass Twitter-Nutzer einem bestimmten Milieu angehören, dürfte auch niemanden überraschen. Genauso wenig wie die Erkenntnis aus der Studie, dass Twitter-User auch eher zu politisch extremeren Positionen neigen. Ein Schluss, den man aber meiner Meinung nach nicht aus der Studie ziehen sollte, ist der, dass jeder Hashtag als unwichtig und irrelevant zu sehen ist, nur weil er nicht die gesamte Gesellschaft repräsentiert. Die MeToo-Debatten haben ja gerade denjenigen Gehör verschafft, die laut der Studie nicht zur Mehrheit der Twitter-Nutzer gehören.
Twitter war ja in dieser Woche auch an anderer Stelle nochmal prominent in den Schlagzeilen. Fast 300 Fake-Accounts aus dem Iran hat der Kurznachrichtendienst gesperrt. Von diesen Konten aus sollten Manipulationen koordiniert werden.
Ja, und auch Facebook hat hunderte Nutzerseiten und Gruppen gelöscht, von denen manipulierende Aktionen ausgehen sollen. Um was handelt es sich denn da genau?
Es ist noch nicht ganz klar, wer genau dahinter steckt. Mark Zuckerberg erklärte, wir ermitteln immer noch und es gibt eine Menge, was wir noch nicht wissen. Angeblich habe es sich bei den Accounts um voneinander getrennte Kampagnen aus Russland und dem Iran gehandelt. Dazu sagt Jan-Henrik Schmidt vom Hans-Bredow-Institut für Medienforschung.
Wenn es die richtigen 600, gut 600 sind, ist es natürlich, hat Facebook das alles richtig gemacht. Man weiß aus Studien, dass oft nur ein sehr kleiner Anteil von Accounts für einen Großteil der Aktivitäten, der Kommentare, der Likes etc., zuständig ist oder verantwortlich ist.
Facebook hat erklärt, dass sie Hinweisen von amerikanischen Sicherheitsbehörden nachgegangen sind. Worauf diese Hinweise beruhen, nach welchen Kriterien die Konten als Fake-Accounts eingestuft wurden, das ist nicht ganz klar. Das Unternehmen steht aber unter einem gewissen Druck, denn die US-Kongresswahlen stehen bevor und es wird befürchtet, dass das soziale Netzwerk für politische Einflussnahme genutzt werden könnte. Und gerade wenn diese aus dem Iran oder Russland gesteuert wird, könnte das der USA gefährlich werden. Kürzlich hat Facebook auch angekündigt, eine Art Bewertungssystem für die Vertrauenswürdigkeit seiner Nutzer einführen zu wollen, um so zu verhindern, dass Fake News verbreitet werden.
Facebook-Algorithmen können wahrscheinlich Wahlentscheidungen manipulieren. Dafür wurde das Unternehmen ja während der und auch nach den Präsidentschaftswahlen in den USA kritisiert.
Und in einem Artikel der New York Times ist nun zu lesen, dass die Angriffe auf Geflüchtetenunterkünfte in Deutschland in einem direkten Zusammenhang mit Facebook-Nutzung stehen sollen. Welche Belege gibt es denn dafür?
Laut einer Studie der Universität Warwick kommt es in Orten, in denen Facebook überdurchschnittlich genutzt wird, zu mehr Angriffen auf Geflüchtete. In den Jahren 2016 und 2017 sind diese um 50% gestiegen. Zwei Reporter der New York Times haben sich in die Kleinstadt Altena in Nordrhein-Westfalen aufgemacht und wollten wissen, was an dieser Studie tatsächlich dran ist.
Ja, man muss wissen, die Stadt Altena ist ja Flüchtlingen gegenüber offen eingestellt. Trotzdem gab es dort Angriffe. Ein junger Feuerwehrmann hatte den Dachstuhl eines Hauses, in dem Flüchtlinge wohnten, in Brand gesteckt, obwohl er vorher kaum auffiel und eher unscheinbar war. Kann Facebook wirklich so viel ausrichten, so stark Leute aktivieren?
Ja, der Algorithmus hat ein Ziel und das besteht darin, so viel User-Interaktion wie möglich zu erzielen. Und die schafft man am besten, wenn Emotionen wie Angst und Wut getriggert werden. Das passiert bei Posts, in denen gegen Geflüchtete gehetzt wird. Und sobald diese Richtung den eigenen Newsfeed dominiert, wird der Nutzer dementsprechend auch beeinflusst. Genau das ist passiert. Als Freiwillige ihre Hilfsangebote über eine Facebook-Seite koordiniert haben, in dem Moment wurden auf der Seite Unmengen an Posts verbreitet, in denen gegen Geflüchtete gehetzt wurde.
Es gibt diese Erkenntnis, immer noch die Frage, was man damit macht. Aber bis an dieser Stelle erstmal vielen Dank, Azadeh Peschman.
Gerne.
Alle Links zu den Medienmeinungen gibt es auf breitband.deutschlandfunkkultur.de und dort finden Sie auch die nächste Netzmusik, die aus Darmstadt kommt. Dort arbeitet Jessica Müller komplett im Alleingang unter dem Namen Coloring Rainbows an ihren Songs. Wir hören hier Progression.
Die vergangene Woche, also diese, die jetzt zu Ende geht, stand wieder ganz im Zeichen des Computerspiels, zumindest in Köln. Von Dienstag bis heute fand dort die Gamescom statt. Knapp 1000 Aussteller, hunderttausende Fans waren da und natürlich auch du, Markus, ist ja klar.
Ich war einer von ihnen.
Du hast dir die Spiele angeguckt und warst beim Gamescom-Kongress. Darüber sprechen wir gleich auch noch. Vorher möchte ich aber natürlich von dir wissen, gibt es was, was dich noch überraschen kann?
Ja, hättest du damit gerechnet, dass Virtual Reality noch da ist?
Ja, eigentlich schon.
Eigentlich schon. Ne? Ja. Ich war tatsächlich ein bisschen skeptisch, weil das ja immer alles noch so ein bisschen klobig ist und man so viel mit sich rumschleppen muss, aber sind tatsächlich noch da. Und es gab eine kleine Neuerung, dass die stationären Brillen, also die, die an einem Computer benutzt werden, jetzt kabellos sind. Also man hat da so ein kleines, ungefähr so groß wie so ein Handy-Akku, das hat man in der Hosentasche. Und dann ist das halt so ein bisschen aufgehoben. Vorher hatte man ja nur entweder die VR-Brille ist ein Handy, hat dann nur so mickrige Grafik oder halt stationär, aber dann mit so einem riesen Kabelsalat oder Rechner auf dem Rücken rumtragen. Und jetzt ist das halt sehr, sehr viel leichter geworden. geworden. Und das macht das sehr viel komfortabler, damit zu spielen. Wir hören auch gleich noch sozusagen ein Spiel, ja?
Ja, genau, damit habe ich ja gerechnet, dass es sich so weiterentwickelt. Ja, das ist halt total komfortabel.
Du hast es natürlich vorher gewusst. Ich war überrascht sozusagen. Aber es ist ja tatsächlich auch nur eine, also technisch gesehen nur eine ganz kleine Entwicklung. Und das hat mich tatsächlich dann auch wieder so, ich will jetzt nicht sagen geärgert, also irritiert, wo ich so dachte, naja, wir bewegen uns hier in diesen Minischritten irgendwie jetzt weiter. Gibt es denn, wo sind die großen Visionen? Also was passiert denn bei der Steuerung von Computerspielen? Wie nehmen wir die wahr? Gibt es da nicht mehr? Und habe dann tatsächlich aber noch jemanden gefunden, nämlich auf dem Gamescom-Kongress. Der ist jedes Jahr begleitend zur Gamescom, wo so geht es um Politik, Recht und Gesellschaft. Und dort habe ich Professor Fabian Hemmert getroffen. Der ist Designforscher an der Bergischen Universität Wuppertal und hat einen Vortrag über, Achtung, multisensorische Mensch-Technik-Interaktion gehalten, also genau das Thema, nach dem ich gesucht habe. Und ich habe ihn dann getroffen und gefragt, an welchen aufregenden Projekten, die Computerspiele noch erlebbarer machen, wird denn eigentlich gerade gearbeitet?
Also es gibt natürlich einige Forschung im Bereich Feedback-Systeme, sage ich mal, dass ich, was eigentlich nur im Digitalen passiert, auch fühlen kann. Es gibt zum Beispiel ein System, das ist so ein Roboter und der hält mir verschiedene Plättchen hin mit Oberflächen, die ich im Virtuellen gerade anfasse. Also ne, wenn ich was Raues anfasse, hält er mir so schnell wie er kann Sandpapier dahin, dann fühle ich das sozusagen. Wenn ich was Glattes anfasse im Virtuellen, dann hält er mir ein anderes Plättchen hin. Also der trackt sozusagen, wo ist die Hand, und dann hält er das passende Plättchen hin. Und da gibt es zum Beispiel Systeme, die arbeiten mit sich überlagernden Lautsprecherschwingungen, wo also Luft im Raum komprimiert wird und dadurch an den Fingerspitzen sozusagen fühlbar gemacht wird. Ein anderes System gibt es von Disney Research, arbeitet mit Touchscreens und da wird durch so einen, wie so einen Luftballon-Reibeeffekt, könnte man sich das vorstellen. Also es ist ein bisschen elektrostatisch aufgeladen und dadurch wird auch die Reibung erhöht auf dem Touchscreen, womit man also Oberflächen fühlbar machen kann.
Auch auf die Gefahren, dass der Wissenschaftler jetzt Augen rollt, an der Spiel-Gehirn-Direktschnittstelle wird da schon gearbeitet?
Nein, das ist jetzt eine blöde Antwort. Das Gehirn ist momentan immer noch ein Read-Only-Memory. Und wenn überhaupt Read.
Okay, keine internen Schnittstellen. Wie ist es denn mit den Steuerungsgeräten? Wird da noch an was gearbeitet? Also bei Virtual Reality ist ja momentan so, ich habe Dinge in der Hand und was auf dem Kopf und da wird die Bewegung getrackt und das ist dann die Bewegung im Spiel. Ist das jetzt auf der Art und wird es auch erstmal bleiben?
Ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen, sagen wir mal, Profi-Gaming, die werden sich von ihrem Controller und von ihrer Maus und Tastatur nicht lösen irgendwie. Aber es gibt natürlich ganz viele experimentelle Mensch-Computer-Schnittstellen und da sind Spiele immer sehr dankbare Anwendungen, weil es da nicht so schlimm ist, wenn man was falsch macht irgendwie. Und also ein spannendes Projekt, was mir da einfällt, ist das Project Soli von Google. Und da geht es um einen winzig kleinen Sensor, der ein Feld scannt im 3D-Raum, was so groß ist wie zwei Fingerspitzen ungefähr. Sodass ich also mit dem Gerät erkennen könnte, wenn ich meinen Daumen und meinen Zeigefinger von links nach rechts übereinander reibe sozusagen oder von oben nach unten. Und das Gerät funktioniert auch durch Kleidung durch. Und so könnte man zum Beispiel Spielesteuerung machen, die auf so einem ganz mikroskopisch kleinen Fingerspitzengefühl-Level operiert. Und das sogar auf einer Smartwatch oder ne, durch die Hosentasche durch.
Wenn wir jetzt hier zur Gamescom zurückkommen, sind Projekte, die man auch sehen konnte in der Virtual Reality, zum Beispiel Arizona Sunshine, wo man in einem Team Zombies abschießt und wo aber das Neue daran ist, man ist in der virtuellen Realität mit einer anderen Person, die auch in echt in demselben Raum ist und deswegen also in der virtuellen Realität und in echt an der Stelle ist. Das heißt, wenn die Spielfiguren aneinander laufen, dann laufe ich tatsächlich in meinen Spielpartner. Und das ist ja das Konzept, man kann es vielleicht, Embodiment wird es, glaube ich, auch genannt. Also ich bin im Spiel genauso, wie ich auch in echt bin. Und durch diese Überlappung meines Körpers in beiden Welten wird die Realität oder die Authentizität erhöht. Ist das eine Voraussetzung, um gut zu spielen?
Ich glaube, dass wir Menschen extrem empfindlich dafür sind, sagen wir mal im weitesten Sinne, wenn mit der Welt etwas nicht stimmt. So, und wenn ich zum Beispiel keine Beine mehr habe, dann bin ich sofort im Fragezeichen-Modus und hinterfrage alles, was ist hier gerade los irgendwie. Und kaufe auch einem Spiel dann nicht mehr ab, dass das jetzt gerade die Welt ist, in der ich mich befinden wollte ja auch. Ich meine, ich spiele ja Spiele, um sozusagen belogen zu werden über die Welt. Ich will ja nicht hier sitzen, ich will ja dann auf einmal im Weltraum sitzen, im Raumschiff. Und das ist natürlich gut, dass wir so empfindlich dafür sind, macht es aber vielen Spieleherstellern total schwierig, weil die auf einmal jede Fingerbewegung und jedes Zucken im Knie mittracken müssen, weil sonst fühle ich etwas, was mein Körper macht, da sind wir ja auch sehr empfindlich für, was mache ich gerade mit meinen Armen irgendwie, Und nicht nur, wo sind die Hände, sondern ne, wie kommen die Hände dahin, wo sie sind, Propriozeption. Und das muss aber alles mit abgebildet werden. Das, also ich glaube, das Schlimmste, was man einem Virtual Reality Programmierer auferlegen kann, wäre einen Spiegel zu programmieren, wo ich mich selbst sehe in der virtuellen Welt. Das ist super schwierig und da, ich weiß ja, wie ich aussehe und was ich gerade mache. Und wenn es nicht passt und wenn es ist, wie die Kleidung gerade sitzt, so, das können wir gar nicht alles tracken. Das ist das Schwierige.
Es gibt ja quasi die beiden Extreme. Wir lernen das zu akzeptieren oder aber es wird so weit verbessert, dass das Realkörpergefühl und das virtuelle Körpergefühl genau übereinander liegen. Was davon ist wahrscheinlicher für Sie?
Kurzfristig auf jeden Fall, wir konzentrieren uns auf den Content. Ist ja jetzt auch schon, ne, Leute fragen eher, okay, was sind denn die neuen Spiele so und nicht, was ist denn das neue Tracking-System? Zumal es ja auch aus einer wirtschaftlichen Sicht viel einfacher ist, neue Software rauszubringen als neue Hardware.
Was wird denn der nächste technologische Fortschritt sein, der hier auf der Gamescom präsentiert wird? Und wann wird das sein?
Also ich habe in meinem Vortrag einige Projekte gezeigt aus der Forschung. Und da ging es unter anderem um Geräte, die ihre Form verändern können, die also dicker und dünner werden, wo ich fühlen kann, sagen wir mal bei einem Spiel, wo muss ich langlaufen, ne? Wo ist wie ein Kompass, wo ich fühlen kann, ah, in die Richtung geht's weiter. Ich habe ein Gerät gezeigt, das seinen Schwerpunkt verlagern kann, wo ich auch durch in der Hand halten spüren kann, oh, oben ist mehr als unten in dem Gerät, also sozusagen digitale Inhalte fühlbar machen. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm, weil das menschliche Fingerspitzengefühl, was viel mehr fühlen kann als Vibration. Das einzige haptische Output, was wir heute aus dem Spiel kriegen, ist ja eigentlich Vibration. Und das ist total unnatürlich, wie nichts in der Welt vibriert, außer Vibrationsalarme irgendwie. Und ich glaube, dass so physische Aktuation etwas ist, wo noch viel Potenzial drin steckt. Und auch, ich habe zwei Low-Tech-Projekte gezeigt. Das eine ist Snapchase von einem Studenten von mir, Sebastian Kaiser. Das ist ein Spiel, wo er nur die Regel designt hat, absolut Low-Tech. Es läuft in einem WhatsApp-Gruppenchat und die Regel ist, wer es schafft, ein Foto von einem Mitspieler zu posten, ohne dass der eins zurückfotografieren konnte, der kriegt einen Punkt. So, und man verfolgt sich mit den Handys, macht Fotos und versteckt sich hinter Bäumen. Riesenspaß. Und das zweite Projekt ist Escape Team. Das ist ein Escape Room zum Ausdrucken. Auch Low-Tech, PDF, runterladen, ausdrucken. Auf dem Handy läuft nur ein Countdown, Musik- und Hörspielelemente. Ganz, ganz simpel. Und ich glaube, dass wir sozusagen uns nicht am Wettrüsten der Technologie unbedingt orientieren sollten, sondern an spielerzentrierten Innovationen. Und das, also Snapchat ist ein super Beispiel, er hat nichts programmiert, aber es macht super viel Spaß, weil es einfach eine coole Idee ist. Und Escape Team ist auch technisch total unbeeindruckend, aber die Leute finden es toll, weil sie sitzen mit ihren Freunden am Tisch und haben Spaß. Und es starren nicht alle auf ihr Handy, das Handy liegt an der Seite und spielt eine Nebenrolle. Die Hauptrolle spielen die Spieler und das finde ich gut.
Ist eigentlich überraschend, Markus, aber ich finde es übrigens auch beruhigend, dass jemand, der als Hauptberuf an der Mensch-Maschine-Interaktion arbeitet, die Technik dann doch so sehr in den Hintergrund schiebt. Also das gibt mir Hoffnung. Andererseits, bis wir alle komplett in die Matrix eintauchen, wird es noch ein bisschen dauern und das ist auch ein bisschen unheimlich.
Aber auch ein bisschen schade, oder? Wäre mal ein schönes Erlebnis vielleicht. Fabian Hemmert war das, Designforscher an der Uni Wuppertal über Zukunftstechnologien für Computerspiele.
Und das ist Never Know von Rosekind. Und hören Sie mal genau auf den Text. Die Inspiration für seine Songs zieht Sänger Joel Tschadkoff nämlich aus historischen Liebesbriefen und Buchzitaten.
Add more love. sure that Mama liked you. Daddy, well, you liked your time. I like everything about you, although I don't know why. Never, 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 never know. Never, 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 never know. Never, never, you never, never, you never, never, you never, never, never.
Never Know von Roskind hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur, wo wir gerade über die Gamescom reden, über die jährliche Computerspielemesse in Köln. Markus, du warst ja da, klar. Mhm. Und mal abgesehen davon, dass man da viele neue Spiele ausprobieren kann, zeichnet ja so eine riesige Veranstaltung immer auch ein Bild von der Branche, der Szene und ihrem Verhältnis zu Politik und Gesellschaft. Und manchmal zeigt sich das ja auch in ganz kleinen Geschichten. Und du hast uns eine mitgebracht, nämlich wo es um den Namen eines Computerspiels geht. Was ist da passiert?
Man macht ja als Spielejournalist vorher Termine mit den Spielefirmen, wann man sich was angucken kann. Ich habe einen Termin gemacht für ein Spiel, das hieß Badass Hero und habe das dann nicht gefunden, musste nochmal fragen, wo ist denn das? Ja, das hat sich umbenannt, Fury Unleashed. Das ist so ein, ich sag mal, relativ generisches Actionspiel, wo man rumläuft und Monster erschießt. Und habe mich aber gefragt, warum haben die das jetzt umbenannt? Also Badass Hero ist jetzt, also klingt so actionmäßig, das passt doch eigentlich. Ich habe dann den Chef von Awesome Game Studios, das sind die Entwickler, gefragt, Martin Drushchuk, warum das so ist. Und er sagt, es gab verschiedene Gründe.
The first and most important one was, we've been receiving feedback that some media and YouTubers won't cover the game because of a profane word in the name.
Also Badass ist dann anscheinend so ein Schimpfwort genug, dass es einige Medien und YouTuber nicht drüber berichten wollten, was mich aber auch wieder verwundert hat, weil Gaming-YouTuber jetzt nicht gerade bekannt sind, dass sie nur schöngeistige Rede irgendwie schwingen. Und es geht dann tatsächlich da auch um was anderes.
And the first reason was that social media advertising like on Twitter and Facebook were blocking our ads because it also included a word that was considered profane.
Also Werbung in sozialen Netzwerken für das Spiel Badass Hero wurde geblockt, weil halt Badass als Wort dann nicht, als Schimpfwort nicht benutzt werden darf. Und da dachte ich dann, okay, das schlägt also auch durch auf die Berichterstattung, weil Gaming-YouTuber natürlich ihre Videos auch monetarisieren wollen, in den Suchergebnissen auftauchen wollen und das auch nicht mehr können, wenn in dem Titel des Videos halt das Wort Badass vorkommt. Und wir haben hier ganz häufig in der Sendung schon drüber diskutiert, wie die Macht von Plattformen zu definieren, was da gesagt werden darf und was nicht, die Gesellschaft auch prägt. Und hier ist das so eine ganz konkrete Geschichte, die einem auf der Gamescom begegnet ist, die auch wirklich Konsequenzen hat, weil die Firma hatte vorher schon so, ich glaube, 1,5, 2 Jahre in das Marketing investiert, eine Community aufzubauen, und die musste halt einen kompletten Namenswechsel dann kommunizieren, was sehr, sehr, sehr viel Aufwand versorgt hat.
Klingt bedenklich, finde ich. Aber wir müssen jetzt noch über was anderes auch noch reden, nämlich über ein anderes Verbot, das auf der Gamescom eine Rolle gespielt hat. Vor kurzem wurde ja bekannt, dass jetzt im Einzelfall das Zeigen von Hakenkreuzen auch in Computerspielen möglich sein soll. Das Zeigen von Symbolen verfassungsfeindlicher Vereinigungen ist nach § 86a in Deutschland ja verboten, aber es gibt eben Ausnahmeregelungen, zum Beispiel im künstlerischen Bereich. In Filmen kann das gezeigt werden, macht ja auch Sinn, sonst könnte man ja keine Filme über die Nazizeit drehen. Für Computerspiele galt das bisher nicht und jetzt hat sich eben diese Haltung geändert. Es ist jetzt eben erlaubt und darum wurde auf der Gamescom zum ersten Mal ein Spiel gezeigt, das Hakenkreuze enthielt und offiziell ab 12 Jahren freigegeben worden ist. Erstmal, was ist das für ein Spiel, Markus?
Through the Darkest of Times heißt es. Man spielt einen Leiter einer Widerstandsgruppe im frühen Nazi-Deutschland. Das ist so eine Mischung aus Strategie. Man muss entscheiden, welche Aktion macht man, wie kommt man zu Geld, und so ein Dialog-Adventure, also redet mit Leuten, muss da Entscheidungen treffen. Und die Nazis, die in dem Spiel vorkommen, sind halt echte Nazis, also tragen auch zum Beispiel Hakenkreuzarmbinden.
Und wie waren denn jetzt die Reaktionen auf der Gamescom? Gab es da einen riesen Aufschrei oder einen riesen Run auf das Spiel?
Also ich bin selber genau sozusagen aus diesem Medieninteresse an dem Stand gewesen, wo das Spiel gezeigt wurde, und das wirkte auf mich ganz unaufgeregt, als so Messealltag. Und ich habe dann Jörg Friedrich von der Firma, die das Spiel entwickelt, gefragt, wie er das erlebt hat.
Tatsächlich haben die meisten Besucherinnen und Besucher das überhaupt nicht gemerkt. Wir hatten also ständig irgendwelche Fernsehteams und Presse da, die waren da ganz heiß drauf, Bilder von bekommen von Leuten und haben den auch gefragt, und habt ihr gesehen, da sind Hakenkreuze drin? Und dann haben die Leute gesagt, ach, wirklich? Stimmt, ja, jetzt wo sie es sagen,
Also für die Spieler war das wirklich ganz normaler Gamer-Alltag. Hat auch erzählt, ein paar Leute sind gezielt gekommen, weil sie die Geschichte gehört haben, haben gefragt. Aber sozusagen ein Skandal ist dann eher wirklich aus Medienvertreterinnen und Vertreter Sicht passiert oder gewollt. Oder man war darauf gespannt, ob das so ist. Es gab zum Beispiel in verschiedenen Medien der Funke Mediengruppe, also Berliner Morgenpost zum Beispiel, einen Artikel, worin es hieß, dass die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey die Freigabe dieses Spiels kritisiert habe und dass da Menschenaufläufe gewesen wären. Und das war weder das eine noch das andere so. In einem Facebook-Post brachte die Ministerin nämlich zum Beispiel zum Ausdruck, sie fühlt sich zwar generell noch ein bisschen unsicher oder unwohl mit dem Gedanken, dass das jetzt passiert, aber hat Through the Darkest of Times eben als ganz großes Positivbeispiel herausgestellt. Okay. Also da war die Skandallust, glaube ich, ein bisschen größer.
Würdest du sagen, das Thema ist damit abgeschlossen?
Also ich glaube, es ist noch mitten in Bewegung. Also weil es geht jetzt, aber wenn man in den öffentlichen Verlautbarungen, die da auf dem Kongress oder in den Diskussionen mit den Politikern, es gab so mit Generalsekretären eine Diskussionsrunde getroffen wurden, wenn man sich das angehört hat, dann war das immer so, also das darf nur bei den künstlerisch wertvollen, historisch authentischen Spielen passieren. Und das ist ja im Film zum Beispiel auch nicht so. Also ja, es gibt Schindlers Liste, aber es gibt halt auch sowas wie Inglourious Basterds, so Nazi-Action, also Anti-Nazi-Action-Filme. Und bei Computerspielen ist man da, glaube ich, so erst ganz langsam auf dem Weg. Man macht das jetzt, aber bevor ein Wolfenstein zum Beispiel auch so erscheint, der wird wohl noch eine Weile vergehen.
Aber immerhin, wir wollen das mal positiv sehen. Es entwickelt sich.
Es entwickelt sich.
Jetzt müssen wir noch kurz drüber reden, Markus, was dich beim Spielen selbst begeistert hat.
Mich hat wirklich gefreut, ich muss es tatsächlich noch einmal sozusagen ein bisschen abstrakt machen, das Konzept, dass die Zeit der Spielenden endlich ist, immer weiter Verbreitung findet. Also lange galt ja, wenn ein Spiel viel Spielzeit hat, dann ist das ein Qualitätskriterium. Mittlerweile wird immer klarer, dass Menschen, also vor allem natürlich sozusagen Erwachsene, die ein erfülltes oder ein ausgefülltes Leben haben, nicht unendlich viel Zeit haben, also etwas brauchen, was nur zeitlich überschaubar auch zu managen ist. The Quiet Man ist ein Beispiel. Das ist so eine Mischung, das ist einerseits viel Film, den man halt erleben kann und andererseits spieltechnisch auch sehr niedrigschwellig, leicht zu erlernen. 3 Stunden, 15 Euro. Als Erwachsener gibt man leichter 15 Euro aus, als viele Stunden zu investieren, hat mir Kenji Fujinaga, der Produzent des Spiels, erklärt.
We really wanted to make something that people know that they're gonna finish.
Sie wollten also ein Spiel machen, bei dem man auch weiß, dass man es fertig spielen kann. Das ist auch im Sinne der Spieleentwickler, die sozusagen nicht wollen, dass ihre Titel gar nicht rezipiert werden, weil einfach die Zeit dazu fehlt. Und ein anderes Spiel, auch mit einem sehr spannenden Konzept, Sable, das ist in so einer Comicwelt. Es geht um eine Pilgerreise, so eine Art Initiationsritus. Man zieht also aus, muss eine Quest erfüllen und kann dann wieder zurückkehren. Aber man kann sich, und das passt inhaltlich auch ganz gut, selber aussuchen, wie lange diese Geschichte dauert. Also wenn ich als Spielender sage, ich habe keine Zeit mehr, dann kann ich sagen, okay, die Reise ist beendet, gehe zurück und dann wird daraus irgendwie das Ende generiert. Wie das genau funktioniert, weiß man nicht, das Spiel gibt es ja noch nicht. Und das aber als Konzept, das die Lebensrealität der Spielenden zurückbringt auf den Inhalt des Spiels, das fand ich sehr toll.
Und ich will dir verraten, da fängt es an für mich spannend zu werden. Also wenn man so ein abgeschlossenes Konzept hat, ich weiß, es ist überschaubar, dann das reizt mich dann da mal zu spielen. Also finde ich eine super Idee, hätte man schon eher drauf kommen können, finde ich jetzt.
Alle sagen es schon immer, jetzt ist es soweit.
Genau. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein, aus Zeitgründen muss man so sagen, sowohl von der Gamescom als auch hier bei Breitband. Nach uns kommen die Nachrichten und dann geht es im Theatermagazin Rang 1 mit Janis Elbira um Bauhaus auf der Theaterbühne und Theater im Porno-Kino. Bleiben Sie also dran.
Bevor es damit losgeht, noch eine letzte Netzmusik aus Saarbrücken. Dort sind Capius Teil des Hip-Hop-Kollektivs Freche Gesellschaft und haben für ihr Stück Katharsis unter anderem den Film Donnie Darko versampelt. Das war Breitband. Wir sind Markus Richter und
Vera Linz und wir sagen tschüss.
Donnie, what did Roberta Sparrow say to you?
She said that every living creature on earth has a home.
How did that make you feel?
It reminded me of my dog, Callie. She died when I was 8 and she crawled underneath the porch.
To die?
To be alone.
Do you feel alone right now?
I'd like to believe I'm not, but I've just never seen any proof, so I just don't debate it anymore, you know? It's like I could spend my whole life thinking it over and over again, weighing the pros and cons, and in the end, I still wouldn't have any proof, so I just don't debate it anymore. It's absurd.
The search for God is absurd?
It is if everyone dies alone.
Does that scare you?
Der ungeheute Druckgeball. Bis das Ende naht und lebt, geh weiter, sei zum Bund stark. Der ungewollte steht in der Tor. Bis das Ende naht und lebt, geh weiter durch die Lande rollt. Der ungewollte Druckgeball. Bis das Ende naht und lebt, geh weiter, sei zum Bund stark. Der ungewollte steht in der Tor. Bis das Ende naht und lebt, geh weiter durch die Lande rollt.
Ja, Ich konnte mich nicht mehr schlafen legen. Der Angst, der Panik, der Psychose, der Gedanken wegen. In den Fängen des Bewusstseins ist meine Erfahrung spruchreif oder Schluss. In meinen Augen ehrenlos, sie reden ihre Scheiße groß. Ihre Scheibe für mich, du Futter meines Lust. Tadellos im Straßenschuss, gefangen, Amphetamin gab ihnen Gnadenstoß. Es war mir nicht bewusst, doch meine Atzen haben Frust. Ja, ja, du bringst mich um in deine Träume. Trotzdem kannst du mir das mit dem Matze sein nicht mehr verleugnen. Du bist für deine Crew nicht wichtig, sondern dekorativ. Meine Jungs dagegen arbeiten für SP proaktiv. Ja, diese Frau verbreitet Liebe, auch wenn sie es nicht wollte. CHP, der Druck und Bond, der ungewollte Kamen. Sag mir bitte kurz, gibst du mir den Gnadenstoß? Ich will mit Klubberfahne an der Theke sitzen bis Ladenschluss. Genieße den Genuss, trinke Frust auf Eis und Panik im Anschluss. Die Kneipe, sie verzeiht dir nicht, aber sie ist auch nicht ungerecht. Trinke